Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zur Bildbesprechung, heute mit meinem Gast, oder eigentlich bin ich dein Gast, Helge Kirchberger. Helge, sag uns einmal, wie du zur Fotografie gekommen bist und ja, warum du das jetzt noch machst.
Warum ich es jetzt noch mache? Weil es mein Traumberuf ist, weil es mir Spaß macht. Und wie ich dazu gekommen bin, durch meine Lehre.
Okay.
Das heißt, ich habe Verkäufer gelernt.
Also,
ich habe Fotohändler gelernt.
Okay.
Und da bin ich praktisch mit der Fotografie ein bisschen in Berührung gekommen, sprich mit den Fotoapparate.
Also von der technischen Seite.
Also von der technischen Seite. Also wie über einem klassischen Fotogeschäft, wo es also damals halt auch noch Super 8 Kameras gegeben hat. Und
jetzt musst du noch sagen, wie alt bist du? Super was?
Und Spiegelreflexkameras und das ganze Equipment rundherum halt. Mhm. Und ich habe eine ganz normale, klassische Lehre dort gemacht.
Cool.
Und über das bin ich praktisch ein bisschen in das reingerutscht. Habe dann dort zum Fotografieren angefangen und habe mich nach 5 Jahren entschieden, dass ich vom Verkäufer eher weggehe und habe dann die Berufsschule als externer Schüler gemacht in Graz.
Okay.
Also ich bin in die 2. und 3. Fotografenklasse gegangen und habe dann im Anschluss als Assistent wo gearbeitet. Habe meine Lehrabschlussprüfung nachgeholt und dann nach 2,5 Jahren praktisch klassisch die Meisterprüfung,
cool,
die sie jetzt nicht mehr gibt.
Die es jetzt nicht mehr gibt, genau.
Also ich bin nicht den klassischen Weg gegangen, sondern eigentlich als zweiter Bildungsweg im Prinzip, aber halt sehr verwandt durch die Technik einfach.
Ist das was du sagst, das war was da eher was gebracht hat, dass du jetzt von dem Verkäufer-Technik-Aspekt gekommen bist?
Ja, es hat mir absolut was gebracht und zwar einfach durch den Handel, glaube ich, habe ich den Umgang mit Menschen vielleicht ein bisschen intensiver gelernt.
Guter Punkt, ja.
Der dem einen oder anderen Kollegen vielleicht ein bisschen abgeht.
Guter Punkt.
Und ich sage, du musst einfach kontaktfreudig sein, du musst offen sein, du musst ja mit den Leuten reden. Und das ist ein Punkt, der mir mit Sicherheit geholfen hat. Da habe ich einen sehr guten Lehrmeister gehabt. Und dann die Technik. Dadurch, dass ich auf vielen Kameras fit sein habe müssen, weil ich sie verkauft habe, hat mir das schon sehr viel gebracht. Also das technische Verständnis anschließend in der Fotografie war schon perfekt.
Wie ist das da gewesen in der Ausbildung? Ist das jetzt so, der Knopf macht das und der macht das, oder ist man da dann schon ein wenig mehr in, das ist deshalb cool, weil man kann man dann das und das fotografieren, eher in die Richtung gegangen?
Na, am Anfang bist du natürlich sehr technikverhaftet, weil du musst ja die Kameratypen lernen, du musst jeden Knopf lernen, weil der Kunde dich ja fragt, wozu es das gibt, und ich habe eher den Weg dann beschritten. Über die Technik bin ich zu dem Ganzen gekommen und weniger aus dem Bauch raus. Es gibt ja viele Kollegen, die einfach zum Fotografieren anfangen und technisch überhaupt keine Ahnung haben und einfach noch viel fotografieren. Und das war bei mir damals ein bisschen anders. Also ich bin jetzt schon ein Fotograf, der sehr stark aus dem Bauch raus arbeitet.
Deshalb, weil du halt einfach an Technik nicht mehr denken musst, weil so Second Nature
einfach
so...
Ja, genau.
Kann man also, entfernt, los geht's.
Das ist praktisch. Wobei sich da schon was verändert hat. Das heißt, die Technik, ich bin ein klassischer Analogfotograf. Ich bin mit der analogen Fotografie groß geworden. Ich bin in der Dunkelkammer gestanden. Ich habe Schwarz-Weiß entwickelt, C41 entwickelt, ich habe E6 entwickelt. Auch bei mir im Studio, wie ich mich dann selbstständig gemacht habe. Das ist halt jetzt eine Geschichte, die Jungen alle nicht mehr kennen, die jungen Fotografen, die halt das Bild sofort am Monitor oder hinten oben haben und für ein gutes Bild oft einmal 30 Mal oder auch 300 Mal draufdrucken. Ja. Und wir haben es halt gelernt mit Belichtungsmesser und mit Polaroid.
Ja.
Das heißt, der Kunde hat da halt vielleicht einmal zwei Polaroids gezahlt. Mhm. Und da hat das eigentlich stehen müssen. Das heißt, das mit dem Licht umgehen, Licht schätzen, Zeit, Blendenkombinationen, das haben wir damals schon anders gelernt. Es ist jetzt das heißt, die jetzt die Ausbildung machen, kennen es vielleicht in der Theorie. Ich würde jetzt kaum was unterstellen. ja. Aber ich glaube, bei uns war es einfach anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, so wie die Alten, die weiß ich nicht, vom Krieg
dazu. Damals war alles besser.
Damals war alles besser, das sicher nicht.
Ja.
Ich schätze das schon so, wie die Fotografie jetzt ist und wie wir arbeiten können.
Ja, aber im Grunde hast ja du quasi das Beste aus beiden Welten gehabt. Du hast quasi analog das Wissen müssen, wie es ist, damit es dann eben nicht
genau
Ausschuss hast und kannst das Wissen jetzt in digital mitnehmen. Ist das was du sagst, das war für einen Jungen, der die Lehre macht, quasi wichtig, dass er ein Jahr lang analog fotografiert?
Das ist oder so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt also da ganz viele Meinungen in der Ausbildung. Mhm. Ich finde, dass die Auszubildenden nicht unbedingt jetzt einen Negativfilm entwickeln müssen, mhm, oder in der Dunkelkammer stehen müssen oder auch, sage ich jetzt, mit der Sinar arbeiten. Mhm. Also ich habe vor 2 Wochen einen Job gehabt, wo wir einen ziemlich aufwendigen Kunden mit einer Sina Polaroid, das ist auszubringen, bedient haben.
Okay.
Das heißt, das war für mich auch wieder ein totales Erlebnis. Ja. Das heißt, wir haben 8x10 Inch Polaroids, wow, geliefert. Und ich finde es nicht, dass man das in der Ausbildung braucht. Es ist gut zu wissen, mhm, aber ich finde es ein bisschen antiquiert, wenn man es in die Prüfung
quasi als verpflichtend reingibt.
Integriert. Und das finde ich ein bisschen antiquiert, muss ich sagen. Also ich kann mit dem nicht viel anfangen, weil es einfach nicht der heutige Zeitgeist ist. Also sie sollen Bescheid wissen, aber...
Und so vom Mindset her, dass man quasi vorher denkt und dann den Auslöser betätigt als andersrum.
Genau, das heißt, dadurch, dass ich selber keine digitale Bildbearbeitung mache, mhm, das heißt, ich sehe mich wirklich rein als Fotografen, mhm, wir bieten natürlich im Studio von uns hochwertige Bildbearbeitung und Composing an, aber nicht von mir. Das heißt, also, ich tue nur fotografieren, ich weiß, was ich will, mhm, und wer man es macht und wie man es umsetzt. Ich bin der Fotograf, der versucht, Top-Daten zu liefern. Mhm. Und das ist sicher der Vorteil von früher. Früher hast du ein Tier abgeben und das hat perfekt sein müssen. Ja. Das hat einfach so ausschauen müssen, wie es der Kunde verlangt hat. Mhm. Und so versuche ich ja praktisch jetzt meine Daten zu belichten. Cool. Dass ich wirklich top belichtete Daten habe. Und aus dem holen wir einfach über die Bildbearbeitung einfach noch das Optimum, mhm, raus. Aber ich bin nicht einer, der sagt, ist eh wurscht, können wir nachher aus.
Ja, in der den Post. Ja.
Genau, machen wir nachher. Und dafür sitzen es dann 4 Stunden.
Ja.
Das ist nicht mein Ding. Also ich versuche, technisch perfekt zu arbeiten und dann praktisch über die Bildbearbeitung nur einmal das rausholen, was möglich ist.
Genau. Wie ist da generell so vom Zugang? Viele glauben ja, dass irgendwie alles selber machen müssen, damit so... Ich bin der Fotograf, ich muss selber fotografieren und selber die Bilder bearbeiten, damit ich quasi alles mein Produkt habe. Ist das was bei dir nie der Fall war oder was man lernen muss, sodass man Dinge loslässt, die andere vielleicht besser, schneller, was auch immer kennen?
Es war bei mir eigentlich nie der Fall. Mhm. Ich bin, glaube ich, ein Teamplayer. Mhm. Also ich involviere mein ganzes Team in einen Job. Das heißt, wir besprechen Dinge vorher. Oder wenn wir einen Job zu zweit oder zu dritt machen, ist es ja so, dass die Leute, die bei mir mit sind, sind alles fertige Fotografen. Mhm. Das ist der Gary, der schon seit ganz langer Zeit bei mir ist. Das ist mein Sohn, der jetzt seit 7 Jahren bei mir, mhm, ist. Das sind fertige Fotografen, die beide selbstständig Jobs abwickeln. Mhm. Und wenn wir aber gemeinsam draußen sind, immer die Meinungen genauso anhorch oder man das sogar erwartet. Dass wenn ich irgendwas nicht sehe, dass die dabei sind und Dinge sehen. Und bei der Bildbearbeitung ist genau das Gleiche. Dadurch, dass ich es gar nicht kann, ich ja nie die Ambition gehabt habe, es zu lernen, spürt sich das Thema gar nicht bei mir.
Ja, ja.
Und ich bin praktisch immer auf wen angewiesen. Und ich gebe die Daten je nach Aufwand und Auftrag weiter.
Ja.
Selbst, ich glaube, wir haben eine ausgezeichnete Bildbearbeitung im Haus, aber wenn die Dinge so aufwendig und schwierig wären, dann hole ich mir praktisch von draußen auch noch wer. Also ich will für einen Kunden ein optimales Ergebnis und wenn ich der Meinung bin, es gibt Leute außerhalb vom Studio, die es noch besser kennen wie wir, dann hole ich mir die dazu. Das habe ich eigentlich immer schon gemacht.
Cool. Also heutzutage ist es wahrscheinlich genau das andere, dass die Leute, die fotografieren anfangen, so alles selber machen, da hat es denen empfehlen, vielleicht dann beim Job ausprobieren, das wegzugeben, einfach, dass man das, die Distanz hat oder das Team oder dass sie die Zahnrädchen sozusagen ergänzen.
Das ist immer ein Vorteil. Erstens einmal eine Geschwindigkeitsgeschichte, weil ich denke mir, wenn ich jetzt die Bildbearbeitung lernen würde, und ich will den Wissensstand haben, mit dem ich gewohnt bin zu arbeiten. Und kann zum Fotografieren aufhören.
Ja.
Erstens, in der Zeit, wo ich das erlerne, entwickelt sich der, von dem ich mir die Dienstleistung hole, ja auch wieder weiter. Genau. Das heißt, ich habe von Haus aus schon ein Problem. Und dann stehe ich in der Fotografie. Das heißt, ich habe gesagt, da gibt es welche, die sind einfach besser. Und die hole ich mir. Und
wenn
ich will mich wirklich auf die Fotografie
wenn konzentrieren. Wenn wir zuerst schon von so ein wenig in den Ausbildungsbereich gekommen sind, macht jetzt da aus deiner Meinung noch einen Sinn, dass man jetzt neben einer Fotografenausbildung so einen Technical Operator ausbildet, der quasi Kamera einstellt, die dann gibt, dann die Bildbearbeitung macht, die Datenaufbereitung und so? Oder sollte der schon quasi irgendwie alles kennen?
Also ich finde, ein professioneller Fotograf oder ab einem gewissen Level sollten sie die Leute schon auskennen. Das heißt, wenn ich zu einem Job hinfahre, muss ich wissen, was ich will. Und das ist halt auch so eine gefährliche Sache, wenn du sagst, du bist dann immer von anderen Leuten abhängig. Bei großen Jobs ist ja jetzt sowieso so, das heißt, da ist der Fotograf, da ist ein Digitalassistent, der sich praktisch am Computer damit beschäftigt, wie schauen die Daten aus. Dann gibt es einen Lichtassistenten, der sich um die Blitzanlage kümmert und ums Licht. Und wenn es ganz große Jobs sind, dann sind da viele am Set.
Ja.
Und die ganz großen Fotografen kommen zum Set und das steht.
Ja.
Und das ist halt dann oft ein bisschen fragwürdig. Auf der anderen Seite haben sie sich sehr Arbeit, die alten Jungs und Damen,
ja.
Dass sie so arbeiten können. Man sagt, okay, der Job geht um 10 los und wenn der aufs Set kommt, dann braucht er nur mehr die Kamera in die Hand nehmen, dann passt das. Das müssen wir uns natürlich schon noch hart erarbeiten. Auf der anderen Seite modellierst du natürlich mit. Das heißt, ich stelle das Licht mit ein, ich arbeite am Set mit, aber das ist schon gut, wenn du immer Leute hast, auf die du dich verlassen können und die dir einfach Feedback geben. Das heißt, wenn ich einen Digitalassistenten habe, der mir sagt, da passt jetzt was nicht, da reißt was aus, da ist was finster, die Schärfe passt nicht, wie immer. Also du bist ja beim Fotografieren ziemlich konzentriert. Ich vergiss dann das eine oder andere. Was du neben dir wen hast, der auf diese Dinge aufpasst, dann finde ich das schon wichtig.
Und
von der Ausbildung finde ich solche Sachen schon gut. Es gibt ja in große Städte, in Salzburg ist jetzt einmal nicht so der Fall, dass es wirklich professionelle Digitalassistenten, Fotoassistenten gibt, die du buchst. Die sind zum Teil wirklich hervorragende Fotografen, machen nicht so die großen Jobs, aber sie arbeiten für große Fotografen. Und verdienen, glaube ich, auch ganz ein gutes Geld, wenn sie jeden Tag bucht sind. Ist halt eine eigene Geschichte. Also ich sage, ich stehe halt immer hinter
Genau, und bist dann nicht selber.
Und du bist halt, ja,
genau. Stehst nicht selber drunter sozusagen.
Genau. Also du gehst das wirklich an und sagst, okay, ich mache meine Ausbildung bei große Fotografen, Kolleginnen und Kollegen, mache meine 3, 4, 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre, schau mir das an, wie die arbeiten, und mache mich dann mit einem coolen Portfolio einfach selbstständig und habe einfach dann schon die ganz andere Möglichkeiten. Das ist sicher ein Weg, den ich junge Fotografen raten würde, dass ich sage, arbeite bei gut arbeitenden Fotografen, schaut, wie die arbeiten und probiert es selber aus.
Ja, ja, das Ausprobieren ist ganz,
und
ganz wichtig.
Und das geht nur, damit ich sehe, weil ich sehe, wie es geht, kann ich es noch nicht.
Nein,
definitiv. Ich kann mich an viele Seminare erinnern, wo einer meiner großen Vorbilder, und das war der Horst Schassny, der ja eh schon mal bei dir das Gleiche gemacht hat wie ich jetzt. Und ich habe eine Menge Seminare bei ihm gemacht. Und mir hat das einfach immer fasziniert, weil er total offen war. Das heißt, der Horst war einer von denen, die da wirklich alles gesagt haben, was du gefragt hast. Und nur weil ich jetzt gewusst habe, wie es er macht, hat es bei mir komplett anders ausgeschaut. Und das ist schon der Vorteil, von den älteren Kollegen. Da kommt die Erfahrung dazu. Und Erfahrung kannst du durch nichts wettmachen. Und das ist halt Ding, wo ich schon sage, wir verkaufen ja an unsere Kunden nicht nur die Erfahrung, sondern wir verkaufen auch Sicherheit. Das heißt, ich verkaufe die Sicherheit, dass der Kunde das, was er sich erwartet, von uns kriegt.
Ja.
Durch unser technisches Wissen, durch unsere Erfahrung und durch das Equipment, das wir uns im Laufe der vielen Jahre einfach zugelegt haben, wo ich sage, ich kann einfach aus einem sehr großen Fundus schöpfen, und ich bin einfach dementsprechend abgesichert. Das heißt, wenn es um wirklich große Jobs geht, habe ich einfach so viele Sachen dabei, man muss jetzt auf Holz klopfen, wo nichts passieren kann oder dürfte.
Passieren kann immer was, aber
Man ist einfach so abgesichert, dass ich sage, das kann man jetzt nicht vorstellen, was da jetzt passieren sollte, dass wir den Job nicht gut umkriegen. Und die Erfahrung macht praktisch eins aus, es gibt ganz wenig, was da eigentlich noch nicht passiert ist. Wenn du jetzt ein technisches Problem hast, und das ist mit den digitalen Kameras natürlich viel häufiger als wie früher mit den analogen, du kriegst es trotzdem immer irgendwo hin, ohne dass ich jetzt die Nerven weghau oder dass ich es einen Kunden spüren lasse.
Ja.
Das heißt, auch wenn du ein Problem hast, dass das praktisch so im Griff hast, dass der Kunde dadurch keinen Stress kriegt. Es reicht eben, wenn ich einen Stress habe.
Das stimmt. Ist das jetzt so, dass du jetzt Kunden hast, die immer wieder kommen, oder wie gehst du jetzt an die Sache ran? Kunden gewinnen, Kunden halten? Heutzutage Preisdruck ist ja wahrscheinlich auch bei dir zum Spielen.
Ja, natürlich. Also wir sind Gott sei Dank in einer Größenordnung. Auch vom Studio, wo ich sage, mich jetzt in der Größe selbstständig zu machen, würde ich wahrscheinlich nie mehr machen. Das heißt, wir sind praktisch so gewachsen. Und die meisten Kollegen sind ja Einzelkämpfer oder sie sind zu zweit, haben einen Assistenten.
Ja.
Wir sind 3 Fotografen, wir haben Bildbearbeitung für die Organisation, wenn auch von der Größe her vom Studio. Das heißt, es gibt natürlich noch größere Studios in Österreich, klar,
aber nicht mehr so viel.
Und weil sich einfach die Struktur da komplett verändert hat. Und von der Seite, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Ja, das ist schon traurig. Eigentlich hat es eher was Gutes braucht. Struktur hat sich geändert. Ist das jetzt was du sagst, früher war es besser und du warnst die Zeiten nach, wie es früher war? Oder?
Nein, überhaupt
so
nicht.
So ist es halt
einfach. Wir haben zum Teil zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Kunden gehabt. Oder auch ein bisschen Glück auch. Wobei das mit dem Glück so eine Sache ist, ich sage einfach immer, wir haben schon Glück gehabt, aber wir haben es uns verdient. weil wir einfach dementsprechend gearbeitet haben. Und wir waren zum richtigen Zeitpunkt, also der Umstieg von analog auf digital, der war natürlich kostenmäßig in einer Größenordnung, wo ich mir damals gedacht habe, wie soll das gehen? Mhm. Wie soll ich mir das jemals leisten können? Beziehungsweise wie soll ich das verdienen?
Von was her? Was waren da so die Punkte?
Na, die Punkte waren einfach von den Kosten her. Das heißt, wenn du da professionelle Mittelformat digital gekauft hast, ich habe keinen Computer gehabt, ich habe keinen Rechner gehabt. Wir haben uns damals nur einen Scanner gekauft, weil wir natürlich viel Dias gehabt haben und ich nicht gewusst habe, wo die Reise hingeht. Ein komplettes Equipment, einen digitalen Rückteil. Und das Problem, was wir damals gehabt haben, wir waren ja völlig ahnungslose. Also ich habe ein Dia abgegeben, aber von RGB und SMYK und so waren wir ja ganz weit entfernt, dass ich sage, wir geben druckfertige Daten ab, weil uns die Erfahrung gefällt hat.
Weil es noch nichts gegeben hat.
Das heißt, du hast halt ein Dia in der Litho gegeben und dann hat es einen Scanner-Operator gegeben und der hat praktisch die Sachen weiterverarbeitet. Aber was habe ich mit dem Druck zu tun gehabt?
Ja.
Nichts. Und dann ist es relativ flott gegangen. Und ich habe zum richtigen Zeitpunkt die richtige Kamera gekauft, die damals von der Entwicklung her so weit war, dass sie ein paar Jahre vertragen hat, mit der zu arbeiten. Mhm. Hätte ich mich im Herbst dafür entschieden, dann hätte ich Mittelformat gehabt. Ich glaube, damals waren es 7 oder 8 Millionen. Man lächelt jetzt
drüber. Ja, aber das war halt...
Aber das war halt damals schon nicht so schlecht. Und bei mir hat sich mit einem Kunden was gespießt und wir haben das aufs Frühjahr verschoben, den Umstieg. Und ich habe im Herbst, kurz vor der Fotokina, von der Kodak damals gelesen. Und die, glaube ich, hat 16 Millionen, einen Rückteil mit 16 Millionen ausgebracht. Und kostenmäßig war es aber genau gleich wie die anderen. Und hätte ich mich damals im Herbst dafür entschieden, hätte ich 6 Monate später eine alte Kamera gehabt, die nur einen Bruchteil von der Leistung her hergibt, wie die ich mir dann im Frühjahr gekauft habe. Und da sage ich schon, das hat halt passt.
Ja, ja.
Und das hat aus dem Grund einfach passt, weil wir dann über 2-3 Jahre mit der fotografiert haben, dann praktisch einen neuen Rückteil uns zugelegt haben und über diese Digitalfotografie wir in Bereiche reingekommen sind, wo wir zusätzlich noch Dienstleistungen anbieten haben können. Das haben wir damals nicht gewusst. Sicher,
vorher war es nach dem Foto sozusagen aus.
Genau, es war aus. Ich hab halt einen Polaroid verlangen können und ich habe einen Film inklusive der Entwicklung verlangen können. Und da habe ich mir gedacht, wow, geleck, wir können nur mehr fotografieren, Filmmaterial kann ich keins verkaufen, Entwicklungen auch nicht. Ich habe weniger wie vorher, dass wir aber dann über digitale Bildbearbeitung, Datenaufbereitung eine zusätzliche Dienstleistung anbieten können und dadurch wirklich gutes Geld auch verdienen können. Mhm. Das war mir damals auch noch gar nicht bewusst, weil ich es nicht gewusst habe.
Ja.
Und das ist schon in einen Bereich eingegangen, der sagt, ist für mich schon ganz, ganz wichtig und war sicherlich ein Schritt in die Richtung, wo wir jetzt sind.
Mhm. Ist so, dass du sagst, du vermisst was am analogen Arbeiten oder setzt das nur ein, wo du das brauchst?
Nein, analog arbeite ich gar nicht mehr.
Also ist
völlig, das heißt, also
Denkweise mehr.
Wir haben uns die digitale gekauft und der Händler, der uns das alles verkauft hat, der hat mir abgeraten, mir einen Scanner zu kaufen. Und ich habe gesagt, nein, Scanner brauche ich auf alle Fälle, weil die schönen großen Dinge, die fotografiere mit der Sina, mit der analog und da scanne ich dann die großformatigen Dias, weil ich mache mit der digitalen nur Freisteller. Mhm. Das hat, glaube ich, 4 Wochen oder 8 Wochen dauert.
Oha.
Und dann haben wir keine analogen Fotos mehr gemacht. Weil wir haben dann angefangen, die Anfragen von den Kunden sind immer kurzfristiger geworden. Mhm. Die haben das einfach gemerkt, okay, wir können die Daten liefern. Mhm. Und aus den Freisteller sind dann gleich Imageaufnahmen geworden, über die ich mir am Anfang überhaupt nicht drüber traut habe, weil ich es nicht einschätzen habe können. Und aus Zeitgründen haben wir es dann auch digital fotografiert, sehr völlig schräg. Und dann haben wir gesagt, ja, wozu brauche ich noch die Dias? Wir haben uns zwar zuerst ein bisschen dagegen gewehrt, oder auf einmal, haben wir halt dann 2 Tage kein Diafilm braucht, 4 Tage kein Diafilm, eine Woche lang haben wir die Maschine nicht mehr angeworfen und irgendwann auf einmal haben wir es nicht mehr braucht und es ist aber brutal schnell gegangen.
Okay. Und ist jetzt so, dass du sagst, Mittelformat ist was, was schon cool ist, oder ist jetzt quasi 35 mm?
Nein, ich brauche es definitiv. Also ich habe ein großes Projekt gehabt, wo wir auch mit der Sina gearbeitet haben. Das heißt, da habe ich dann 3 Systeme gehabt. Ich habe das Kleinbildsystem gehabt, Mittelformat und Großformat digital. Das heißt, wir haben eine Zeit lang auf 3 Systemen gearbeitet. Die Sina habe ich seit ein paar Jahren nicht mehr, die digitale. Aber Mittelformat und Kleinbild ist für mich ein ganz großes Thema. Wir haben Kunden, die riesige Daten brauchen, wo ich zum Teil...
Weil sie es wirklich brauchen, weil es oder wirklich weil sie glauben, dass sie es brauchen?
Nein, weil es ja auch wirklich... Weil ich den Anspruch habe, diese Dateien so zu liefern. Das heißt, der Anspruch kommt also nicht vom Kunden. Der Kunde sagt mir, was er haben will. Und wenn der Kunde zu mir sagt, das Endprodukt ist ein Bild, das 90 Meter lang und 12 Meter hoch ist, dann brauche ich gar nicht lange überlegen, wo ich sage, was für einen Anspruch dass ich dafür habe. Und dann ist das für mich ganz klar. Und den Anspruch, den habe ich an mich persönlich. Das heißt, wir versuchen immer mit dem optimalsten Equipment zu arbeiten. Und das suchen wir uns aus. Cool. Und das gibt uns nicht der Kunde vor. Das heißt, das ist natürlich ein ständiges Investieren. Wo du sagst, okay, das muss halt so im Kreis laufen. Kamera, Blitzanlage, Computer. Und da ist es halt dann schon so, dass man sagt, wo ist es jetzt gerade am dringendsten? Aufgrund der Datenmengen, die daherkommen, brauche ich einen neuen Serverplatz. Habe ich denn, wie schnell brauchen meine Bildbearbeiter, damit sie meine riesen Datenmengen be- und verarbeiten? Und das dreht sich halt so im Kreis.
Ja. Ist jetzt dann so, also wenn man jetzt quasi die Datenmengen beiseite lässt, gibt es einen optischen Vorteil von Mittelformat?
Ja, ich glaube, der ist erkennbar. Das heißt, wenn ich die Datei auf 100% aufmache, dann sehe ich ganz klar, wo der Unterschied liegt. Es ist die Schärfe, das ist die Struktur, das ist einfach die Wiedergabe.
Verwendest du in jedem Genre, was du fotografierst, oder nur nicht. Was sagst?
Da brauche ich es. Ja, genau. Okay. Weil es mir vom Handling sonst ein bisschen zu umständlich ist. Das heißt, ich arbeite gern mit der Kleinbild, weil ich sehr gern aus der Hand und eben auch aus dem Bauch aus der Fotografie. Und wir mit dem Mittelformat meistens sehr aufwendige Dinge machen, die wir vom Stativ aus bedienen. Da bin ich eher starr unterwegs und da schaue ich wirklich auf die Top-Qualität. Und das andere mache ich aus dem Bauch raus. Ich entscheide aber dann schon, ob ich mir sogar die Daten reduziere.
Okay.
Das heißt, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Job und ich weiß ganz genau, die brauchen das jetzt nur für Web oder für sonst kleine Sachen, dann reduziere ich die Daten so, also das ist völlig ausreichend. Also man kann es übertreiben auch.
Ist dann so, dass du jetzt die RAW-Files quasi runterrechnest auf, sagen wir mal, von 100 Megapixel auf 20 und auf den retuschierst, oder wird vorher retuschiert und erst dann runtergerechnet? Oder kommt es auch
auf den Job drauf an? Es kommt auf den Job drauf an. Also da sind wir schon so flexibel. Entweder ich reduziere mir es auf der Kamera.
Okay.
Also sag, okay, quasi, ich fange schon vorne an, mir die Datei zu halbieren, weil ich mir sonst den noch Serverplatz hinten, komplett belege, und das wird immer Ärger.
Ja.
Wenn du von einem Job heimkommst, was du früher an Datenmengen hast und was du jetzt an Datenmengen hast, das ist ja unglaublich.
Ja.
Und du bist permanent am Freischaufeln der Daten.
Wie ist das so generell bei Kunden mit den Datenmengen? Ist jetzt so, dass du denen quasi das Recht einräumst, dass sie in 2 Jahren sagen können, hey, wir haben da mal ein Foto gehabt, hast du das noch? Oder verrechnest du für einen oder sagst, wenn ich die Bilder außer Haus gebe, dann habe ich es auch nicht mehr?
Das ist alte Schule.
Okay.
Von mir, weil ich habe früher auch keine Negative weggeschmissen. Das war irgendwie so drinnen, negative Dias hast du natürlich aus der Hand gegeben, aber die Negative habe ich alle aufgehalten. wir geben alle Daten entweder über einen Transfer aus der Hand, schicken das dem Kunden. Mit der Rechnung kriegt er eine DVD, wo er die Daten nochmal hat. Das heißt, also er ist doppelt abgesichert, dass er es von uns hat. Und dann ist es aber trotzdem so, dass es nicht löscht.
Oh, immer so
auch. Das heißt, die liegen praktisch bei mir am Server. Das hat aber jetzt so überhand genommen, dass wir jetzt die Kunden darauf aufmerksam machen, dass sie die Möglichkeit haben, die Daten nur einmal in Form von Speicherplatz zu kaufen. Oder wir löschen es. Einfach,
ja.
Wir informieren den Kunden, weil es gibt wirklich Kunden, die nach 8 Jahren sagen, wir brauchen da was, schickt uns das bitte, nämlich mit einer Selbstverständlichkeit.
Oh, das ist ja das Hauptproblem,
Und jetzt wird es aber so sein, dass man sagt, müssen wir unseren Server massiv erweitern und im Zuge dessen forst man unser komplettes Archiv durch. Das heißt also, die ganzen RAW-Dateien, die unbearbeiteten, schmeißen wir einfach weg.
Ja.
Die bearbeiteten Daten, die halten wir uns. Und wir werden aber im Zuge dessen die Kunden informieren. Sie sagen, alles, was jetzt länger wie ein Jahr oder 2 Jahre ist, wollt ihr es haben, dann kriegt ihr es. Wir rechnen es euch außer. Das ist der und der Unkostenbeitrag. Oder wollt ihr, dass wir es uns behalten? Und ihr zahlt praktisch den Speicherplatz.
Ja, definitiv, das heißt, sinnvoll.
Wir rechnen das praktisch um in Speicherplatz. Sind keine riesen Schichten, aber der Kunde hat den Vorteil über viele Jahre, dass es bei uns gewartet wird, immer greifbar ist. Aber ich verlange ab jetzt was. Also es wird wahrscheinlich ab Herbst soweit sein.
Eindeutig vernünftig,
dass wir das machen, ansonsten ist es nicht tragbar.
Ja, ich sage einmal, man ist ein Fotograf und kein Dropbox oder was auch immer, Cloud.
Und
wenn man es ist, dann soll man zahlen.
Genau, aber ich informiere die Kunden.
Ja, das ist natürlich.
Wobei es ja kein Problem ist. Das heißt, wenn der Kunde anfragen würde und sagt, hey, habt ihr es noch von vor 5 Jahren, sage ich, nein, wir haben es euch geliefert, er könnte ja sowieso nichts machen. Kriegt er das in doppelter Ausführung. Ja. Und ich bin jetzt nicht verpflichtet, dass ich denn seine Daten.
Wie ist so von zwecks Lizenzrechte, quasi jetzt das Mini-Business-Modell Datensicherung oder nicht Business-Modell, das gehört einfach quasi eingerechnet, dass das ein Aufwand ist, wie du sagst, Datenmenge wächst an. Das ist was definitiv immer mehr kommen wird. Was man jetzt aber auch gerade bei den Jungen sieht, so Lizenzierung, was darf ich mit meinen Fotos oder was darf der Kunde mit den Fotos machen, das geht ja gefühlt immer mehr zurück. Ist das jetzt was bei dir auch zum Tragen kommt oder bei den Jobs, die du machst, eigentlich immer dabei ist, dass du jetzt sagst, okay, das Foto darf für Web von da bis da verwendet werden oder für Print oder wie immer?
Ich finde, das muss vorher abgeklärt werden, weil wir bedienen unsere Kunden fast zu 100% im Bereich der Werbung und Industriefotografie. Und ich glaube, die Handhabung von ganz, ganz vielen Kunden in Österreich ist viel lascher als wie zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz. Weil der Eindruck schon für mich vorherrscht, der Kunde bezahlt fürs Fotografieren und dadurch gehört alles mir.
Ja.
Das heißt also, ich habe die ja eh fürs Fotografieren gezahlt, dadurch gehören die Daten mir und ich kann alles damit machen, was ich will. Und das ist schon sehr stark vorherrschend. Es ist jedes Mal ein Kampf, über Buyout zu sprechen. Also, außer du hast jetzt wirklich große Jobs, große Kunden, wo das kein Thema ist, die das auch gewohnt sind, mit diesen Dingen umzugehen. Da sagst du, okay, wir machen Plakate, 16-Bogen-Plakate, noch größer, Veröffentlichungen, wo das überhaupt kein Thema ist, über Buyout und Rechte zu sprechen. Es gibt gewisse Branchen, wo es eigentlich eine Katastrophe ist. Das ist in erster Linie der Tourismusbereich und die Hotellerie. Die Vogelwild mit den Daten oft arbeiten.
Ja, du hast in letzter Zeit ein paar Skandale gegeben.
Ja. Und sag ich, Gott sei Dank, also jetzt meine Kunden, da habe ich keine Probleme, aber ich habe im Laufe meiner Laufbahn natürlich Sachen miterlebt, ja, wo sie sagen, ja, Buyout, wir wissen ja eh nicht, ob wir Plakate machen, wir machen eh nur Folder. Und dann steigst du in Berlin aus dem Flugzeug und anlässlich der ITB siehst du auf einmal beim Flughafen riesige Plakate von dir hängen. Oder du hast einen Job im Ausland, wie zum Beispiel, wir waren beruflich in Polen. Mhm. Und plötzlich siehst du in Krakau und in Warschau auf die Straßenbahnen Bilder von dir, riesengroß. Ja. Und der Kunde sagt da aber nichts. Und das finde ich einfach ein Unort.
Ja.
Und das ist schon sehr, sehr häufig. Und wir machen das eigentlich im Vorfeld aus. Das heißt also, wir versuchen, so viel wie möglich Infos zu kriegen, was passiert mit den Daten. Natürlich kriegt der am Angebot unten, was er alles damit machen darf. Also ich bin nicht kleinlich, wo man aber reden muss und vorher drüber reden muss, das ist, wenn es um Plakate geht. Das heißt, ob der jetzt einen Folder macht, ob der im Internet was macht, irgendwelche Aussendungen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da wird dann mühsam. Und das habe ich noch nie gemacht. Aber es gibt eine gewisse Grenze, wenn die jetzt dann Kampagnen machen, Plakate schalten, City Lights machen, da sage ich, das ist Teil von unserem Job, davon leben wir, wie die Musiker, wann das Lied veröffentlicht wird. Und da will ich auch,
da will ich schon was haben. Das ist bei, unter Anführungszeichen, jetzt nicht falsch verstehe, älteren Fotografen nur viel, viel mehr verwurzelt, dass man einfach Rechte oder Verwendung hat, Nutzungsrechte, aber bei den Jungen kommt es mir irgendwie immer mehr vor, dass das einfach was ist, was nicht mehr.
Nein, die sind froh, dass sie einen Job kriegen. Ganz viel. Ja. Es ist einfach durch die Freigabe von unserem Beruf sind einfach so viele junge Kollegen am Markt, die natürlich nicht regelmäßig arbeiten. Mhm. Die zum Teil nicht aus dem Studio aus so arbeiten, sondern von daheim aus.
Ja.
Und da ist halt auch von der Einstellung, zum Teil sind sie nebenberuflich nur engagiert und machen halt nur ein paar Tage in der Woche oder ein paar Stunden, sagen sie, ja, wenn ich mir einen Urlaub dazu verdiene, dann ist es ja auch schon cool.
Oder das nächste Objektiv,
Ja, genau, oder ich krieg ein bisschen Material, aber es ist so. Und ich will halt fürs Fotografieren zahlt, da sind die Daten. Und da ist ja genau das Gleiche. Oft legen sie sich ja an und sagen, okay, ich verlange fürs Fotografieren. Und dann sitze ich 28 Stunden und tue Daten sichten und Bild bearbeiten.
Ja.
Und da kommst du dann, wenn du das eine gewisse Kostenwahrheit hast, du dividierst die Zeit, die du in so einen Job investiert hast, und dann kommst du aber auf einen Stundensatz,
wo ich dann ganz sage,
liebe Freunde, da gehe ich putzen.
Ja.
Da brauche ich kein Equipment, da brauche ich keine Ausrüstung. Da höre ich sofort auf.
Ja.
Das macht keinen Spaß. Und da liegen sie ganz viel einfach selber.
Definitiv,
das
ist so.
Das passiert halt bei vielen Jungen. Also wenn man da in der Meisterklasse unterrichtet, versucht man auch ein bisschen was mitzugeben und sagt, okay, Kostenwahrheit, ich muss einfach auch über meine Ausgaben Bescheid wissen.
Eindeutig.
Was kostet mich mein Studio? Was kostet die Ausrüstung? Was kostet der Computer? Was muss ich zurückzahlen?
Ja.
Und wenn ich das ein bisschen im Griff habe, dass ich sage, was habe ich Kosten im Monat? Und wenn ich arbeite, was muss meine Stunde kosten? Das Problem ist, dass viele das gar nicht wissen. Die sagen, hey cool, wenn ich 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat habe, ist ja eh lässig. Dann kann ich mir wieder ein bisschen Ausrüstung kaufen und der Urlaub ist auch erinnern. Es ist so.
Ja, es denken ganz viele in
der Richtung. Und von der Seite her ist es halt dann oft einmal ein bisschen schwierig.
Ja. Aber generell, du siehst es auch so, dass das Lizenzthema, das Verwendungsthema nach wie vor nicht tot ist, oder?
Nein, überhaupt nicht. Bei uns ist das ein ganz ein großer Teil, weil bei größeren Jobs ist dieses Thema Buyout und Lizenzen und wofür darf ich es verwenden. Bei dem einen oder anderen ist vielleicht eine Diskussion, aber ich habe mit meinen Kunden da kein Problem damit. man muss ja nicht stur heil jetzt, wenn man Kunden über viele Jahre betreut und für die fotografiert, unterm Strich passt es. Einmal passt es für den Kunden, einmal passt es ja, für mich. Genau. Und ich sehe das wie in einer Partnerschaft. Ja. Das muss einfach unterm Strich muss für beide Parteien passen. Und da kann man über alles reden. Mhm. Also was immer ganz spannend ist, das sind diese Richtlinien, die von der Kammer ausgegeben werden. Wo ich sage, ich weiß nicht, wer das verlangen kann. Das ist, zum Teil sind diese Dinge jenseits von Gut und Böse. Ja. Es war sensationell, wenn man das verlangen könnte. Ich habe es noch nie verlangen können. Weil du kommst in solche Bereiche, ich glaube, ich habe keine schlechten Kunden. Aber das habe ich noch nie verlangen können.
Ja, das stimmt. Das ist teilweise wegen.
Es ist als Richtwert ganz, ganz cool, dass man sagt, wofür kann man verlangen, was wird verlangt. Ja. Aber ganz ehrlich gesagt, ich möchte den Kollegen treffen, der wirklich nach dieser Liste wirklich zu 100% arbeitet und diese Summen verlangt.
Wird dünn werden in Österreich, glaube ich.
Und darum ist es für mich, also als Nachschlagwerk ist es ganz nett. Mhm. Aber ich glaube, da kriegt man im Laufe der Zeit ein Gefühl, was man für was verlangen kann.
Jetzt sind wir schon relativ lange unterwegs in unserem Gespräch. Wir haben eigentlich noch überhaupt nicht drüber geredet, was du eigentlich fotografierst. Für Genres, Bereiche. Bist du jetzt eher der Spezialist und darf man nur, ich sage jetzt einfach, Architektur zum Beispiel fotografieren? Oder bist du wer, der sagt, Generalist alles? Oder ist das eine
gut, ist
das
immer, andere schlecht? Oder alles ist immer schwierig. Das heißt, es gibt wirklich viele Kollegen, denen man nur raten kann, bitte nicht alles zu fotografieren. Mhm. Wirklich das zu machen, wo andere Stärken sind. Wobei das jetzt ein bisschen ein Widerspruch ist, was ich gerade gesagt habe, nämlich bei uns, weil wir relativ viel machen. Also wir sind relativ breit aufgestellt und ich glaube, dass wir die Dinge, die wir fotografieren, ganz gut machen. Das heißt, ich fotografiere sehr viel People, weil ich gerne mit Menschen zu tun habe. Inszenierte Porträts. Ich arbeite aber genauso gern im Studio und mache Produktfotografie. Und da ist es aber so, dass das hat sich aufgrund von sehr großen und wichtigen Kunden im Laufe der letzten Jahre einfach so entwickelt, dass ich sehr viel Foodfotografie mache. Also wir fotografieren viele Kochbücher. Ich habe mit Köchen zu tun, das ich total spannend finde. Und das, ein Kochbuch ist für mich, da ist alles drinnen. Das heißt, ich habe mit Menschen zu tun. Ich kann die cool inszenieren. Ich muss aber auch gut Reportage fotografieren, weil ich aus der Hand Situationen schnell erfassen muss, wann wir in der Küche sind oder wann wir mit dem draußen unterwegs sind. Und dann aber die Detailgenauigkeit in der Foodfotografie. Ich muss mit meinem Licht umgehen können und ich muss auch wieder schnell sein. Und ich muss ein Produktwissen haben, weil ich muss wissen, wann der Koch das und das macht, wie schnell das gehen muss und wie vorbereitet
sein muss. Ist das jetzt, was du jetzt gelernt hast oder hast du so den Küchenchef in dir?
Ich habe eigentlich die Liebe zum Kochen erst durch den Job gekriegt, durch den Kontakt zu den Köchen. Und ich habe vorher überhaupt nicht Food fotografiert. Aber was wir gemacht haben oder was ich oft gemacht habe, dass ich Dinge ausprobiert habe, die ich wo gesehen habe und wo ich mir gedacht habe, das finde ich spannend. Und ich mir aber viele Sachen zutraut habe, dass ich sage, das schaffe ich auch. Warum, was prädestiniert denn dazu, dass er, nur weil er in einer großen Stadt ist, dass er besser arbeitet wie wir. Das heißt, der hat das gleiche Equipment, der hat vielleicht die gleiche Ausbildung, aber die Voraussetzungen von Kamera und vom Licht her ist auf der ganzen Welt gleich. Es kommt immer darauf an, was man macht. Und ich bin meistens offensiv von mir aus dann auf Kunden zugegangen und habe die dann gefragt, ob man das eine oder andere machen kann. Und das war bei der Foodfotografie auch so.
Cool.
Das heißt, also ich bin über die Porträtfotografie zum Hangar 7 gekommen.
Okay.
die ein sensationelles Gastkochkonzept haben, wo jedes Monat weltweit die besten Köche kommen und ihre Küche dort präsentieren. Wow. Und da hat ein Kollege eben fotografiert, der aus Wien und aus München war. Mhm. Und wir haben es gefragt, ob ich die Porträts von diesen Gastköchen machen kann, weil der aus München oder der aus Wien praktisch mehr im Zug oder im Auto sitzt, als er dann letztendlich vor Ort ist. Und habe gesagt, ja, das ist kein Problem. Und ich habe dann meine ersten Gastköche fotografiert und habe dann ein bisschen gemerkt, was da drüben so passiert. Und habe dann gesehen, die machen auch Food-Fotografie. Mhm. Und habe mir die Bilder angeschaut und habe von meiner Seite her einfach gefragt, ob es möglich ist, dass ich das fotografiere. Mhm. Woraufhin gesagt haben, na, weil sie haben vorher ein Kochbuch rauszubringen und sie haben jetzt schon ein paar Monate mit einem fotografiert und das sollte also auch Bildsprache sein. Und der hat dann zu meinem Glück, zu seinem Pech, einen Termin nicht halten können, mhm. worauf sie bei mir angefragt haben, ob wir uns das zutrauen. Mhm. Und ja, und ob wir es machen können.
War das dann quasi die Auflage, es soll so ausschauen von der Bildsprache?
Genau, es soll so okay. ausschauen. Das heißt also, ich habe Fotos gesehen, die fotografiert mhm. haben in der Küche. Und ja, wir haben halt dann im Studio uns vorbereitet. Und vor allem, wir sind wirklich mit dem kompletten Equipment angefahren. Sprich, ich habe versucht, dem Kunden Vorteile zu bieten, die er vielleicht vorher nicht gehabt hat. Mhm. Und zwar, dadurch, dass ich mich in der Küche überhaupt nicht auskennt habe, habe ich einfach nur geschaut, dass ich dem gutes Bildmaterial liefert.
Okay.
Aber ich habe nicht vorgehabt, mit dem über irgendwas zu diskutieren. So wie es war, so ist es. Mhm. Und ich habe sie dann fotografiert.
Okay.
Zusätzlich sind wir mit einem großen Bildschirm in die Küche. Mhm. Das heißt, der Koch hat sofort gesehen, was er gemacht
hat. Und
der Kollege hat es hinten am Rückteil gehabt.
Ja.
Das heißt, also, der hat den Vorteil bei mir gehabt, dass er sofort gesehen hat, in einer super Größe, was er da aufs Teller gezaubert hat. Mhm. Zusätzlich waren keine Diskussionen mit den Fotografen. Und ja, und das war vor 10 Jahren.
Peng.
Und das heißt, ich habe ab dem Zeitpunkt mit dem Kunden, glaube ich, 15 Bücher fotografiert. Und der Kollege, der halt damals keine Zeit gehabt hat, hat halt nichts mehr gemacht. Aber das ist halt einmal so.
Ja.
Problem war es gewesen, wenn ich den Kollegen kennt hätte, persönlich, oder mit ihm befreundet gewesen war, dann ist es nicht so fein,
ja.
weil sowas habe ich nie gemacht.
Ja.
Kunden, die bei befreundeten, also mit befreundeten Kollegen gearbeitet haben, die sind für mich tabu gewesen.
Ja.
Da habe ich mir nie vorgestellt. Aber das ist einfach das Wichtigste, dass man sich auf was perfekt vorbereitet mhm. und auch Dinge, die man vorher noch nicht gemacht hat, sind trotzdem schaffbar.
Was machst du in dem Fall, wo du jetzt auf unbekanntes Terrain begibst?
Zum Beispiel, mein mit Abstand größter Job waren Reproduktionen. Mhm. Das heißt, wir haben von Mozart die 7 großen Opern Seite für Seite digitalisiert.
Die Originale, genau.
Die Originale. Die haben wir in Berlin, in Krakau und in Paris digitalisiert. Mhm. Und der Kunde, der Auftraggeber, das war eine Stiftung aus Kalifornien. Mhm. Und wir haben vorher keine vergleichbaren Reproduktionen gemacht. Und trotzdem haben wir uns eingetigert und haben den Job gekriegt. Mhm. Nämlich gegen ganz viele andere mhm. Kollegen. Und der Vorteil, den wir einfach gehabt hat, dass wir uns nicht mit dem, was ist, zufrieden geben, sondern wir haben uns einfach immer schlau gemacht. Und wir haben, wenn man uns wo nicht auskennt, da nicht lang herumtan, sondern wir haben uns einfach informiert. Mhm. Wir haben bei Universitäten angerufen, wir haben uns Bücher geholt, wir haben uns schlau gemacht und wir haben Sachen ausprobiert und auf Anfragen sofort reagiert. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch der Kunde gemerkt, dass das alles ruckzuck geht. Und,
sehr cool.
Und das ist einfach eine Riesengeschichte geworden. Und ja, wir haben einige Jahre für den Kunden weltweit fotografiert, in einem Bereich, wo ich sage, ja, das waren mal ein paar Jahre Reproduktionen von alten Vorlagen, war ein Riesenthema bei uns im Studio, und das haben wir top gemacht. Und so gibt es viele andere Sachen auch,
sehr cool,
wo wir uns probieren, und das finde ich auch das Spannende. Man sagt, für Kunden zu arbeiten und Dinge zu machen, die wir vorher noch nie gemacht haben.
Ich meine, man hört ja ganz oft, dass Fotografen quasi so die Problemlöser sind. Ist das was man eigentlich so ein wenig aus deiner Sicht lernen muss, was man sich selber zutrauen, oder wo man vielleicht der Mensch sein muss für das? Weil sonst ist ja gerade jetzt, wenn man vielleicht anfängt oder so, oder ja, bleiben wir beim Anfangsthema, man glaubt ja, man muss in allem perfekt sein, wenn man das nicht ist, dann große Gefahr, man kann den Job nicht machen.
Nein, aber ich kann nicht sagen, dass ich das noch nie gemacht habe. Mhm. Und trotzdem kann ich dem Kunden vermitteln, dass er eine Top-Qualität von mir kriegt. Mhm. Ich finde es oft ganz witzig, wenn Anfragen kommen von Kunden, die in einem Bereich tätig sind, wo ich sage, okay, diese Produkte habe ich noch nie fotografiert oder so. Und die sagen, ja, wir sollen ihnen ein Bildmaterial von dem zeigen. Ich sage, ja, das ist ja gar nicht möglich. Der Kunde soll sich meine Homepage anschauen.
Ja.
Und wenn er aufgrund der Bilder nicht davon überzeugt ist, dass wir für ihn perfekt sind, naja, dann ist eh alles zu spät. Mhm. Weil wir haben ganz unterschiedliche Kunden. Wir haben im Modebereich was, wir haben im technischen Bereich was, wir haben coole Food-Fotografie und. Und da gibt es natürlich immer wieder Kunden, wo ich sage, okay, das Produkt haben wir noch nie fotografiert. Aber ich traue mir es zu, das perfekt umzusetzen. Man muss sich halt mit dem befassen und muss sagen, okay, wie mache ich es? Und das ist schon die Erfahrung dann auch, die jahrelange, dass man das technische Know-how hat, dass man auch weiß, was ist möglich und wie setze ich es um. Es ist ja oft auch die Organisation bei uns ein Riesenthema, dass du ein Riesenteam rundherum brauchst, damit es Jobs
überhaupt stemmen kannst.
Dass man sagt, okay, wir haben vor 2 Jahren einen riesen Job am Dachstein fotografiert, wo es um Kletterer gegangen ist, die in der Wand hängen. Und das ist halt auch über Agentur gekommen, die halt dann Skizzen und Scribbles gezeichnet haben, und die uns halt irgendwelche Wände, man sagt, wo die drinnen hängen, völlig steile Felswände, wo, wenn du dich ein bisschen hinsetzt und dir das überlegst und sagst, okay, ich bin in der Wand über die Kletterer, und wenn ich jetzt gerade oben fotografiere und der steht in der Wand, dann ist eigentlich nur der Helm drauf oder der Kopf.
Ja.
Ich sehe sonst nichts. Ja. Das heißt, eine komplett senkrechte Wand funktioniert nicht. Mhm. Die müssen wo klettern, das muss wo schräg sein, die müssen wo oben stehen, und ich muss die Möglichkeit haben, wenn ich über denen stehe, dass ich trotzdem einen Verlauf von der Wand noch habe, weil sonst passt das nicht.
Ja.
Und das sind schon die Dinge, die man sich im Vorfeld einfach überlegen muss und mit der Agentur oder mit dem Kunden redet und sagt, so, oder ich mache seitlich. Und ja, die haben halt auch riesige Daten braucht, sprich, ich habe mit dem Mittelformat digital gearbeitet, es hat inszeniert sein müssen vom Licht, weil die haben an einem Tag Sommer- und Wintersujets braucht.
Yeah.
Das heißt, wir haben das im August fotografiert, und die haben also auch ein Sujet braucht, wo es schneit. Und das praktisch organisatorisch dann umzusetzen, das ist dann schon spannend. Und
das heißt, der Schnee, da hast dann...
Nein, wir haben reine Bildbearbeitung. Das heißt, also wir haben es vom Licht inszeniert, das heißt, wir waren in der Wand mit Generatoren, haben Kletterer mitgehabt, die nur uns gesichert haben. Sprich, ich habe einen für mich gehabt, der mich gesichert hat. Es waren meine Mitarbeiter, die sind am Seil gehängt. Und ja, es war ein saucooler Job. Total aufwendig, waren glaube ich 25 Leute am Set.
Wow.
Und das macht es halt dann aus, dass du sagst, du weißt, es sind riesige Kosten.
Und du kannst es halt stemmen und du kannst es bringen.
Du kannst das stemmen, und ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Ich weiß aber, dass wir es zusammenbringen.
Sehr cool. Wow.
Also das ist Und das macht auch für mich die Fotografie aus. Das heißt, dass ich möchte jetzt nicht nur Porträts machen oder nur Food fotografieren oder nur Produktaufnahmen. Mhm. Ich bin Fotograf. Mhm. Und mir macht das Fotografieren Spaß und sich das Auseinandersetzen mit den verschiedenen Jobs. Und wenn du auf so Messen bist, wo sie Fotografenagenturen und ja, Fotografen mit Portfolios befinden, dann ist das größte Problem von mir und von unserem Studio, dass wir in keine Schublade reinpassen. Das heißt, jedes einzelne Sujet, ob du mit Menschen arbeitest oder mit Produkten, ist perfekt für einen, der die aber verkaufen will, der hat ein Problem. Also das waren ein paar Aussagen, der sagt, wenn er an Kunden herangeht und denen 3 oder 5 Fotografen präsentieren muss, hat er mit uns ein Problem, weil er eher den Kunden verwirrt, weil der sucht dann Fotografen für, keine Ahnung, Kinder oder People, mhm, oder sonst was anderes. Und wenn er uns präsentiert, dann ist da eine Vielzahl von unterschiedlichen Genres, die er sieht, und der sagt, ja, was macht der jetzt? Und ich lasse mir es aber nicht nehmen. Früher habe ich ein Problem damit gehabt, mhm, dass man gedacht hat, boah, ich hätte gern, dass mich da so einer vertritt. In der Zwischenzeit ist es, ja, ich sehe es als Vorteil, dass wir in keiner Schublade sind. Der einzige Nenner ist, dass er in allen Bereichen einen Fotografen kriegt, der sich professionell darin bewegen kann, mhm, der viel Erfahrung hat und ja, und ich will mich aber nicht in eine Schublade, ja, reinpressen lassen.
Ist so, dass du mittlerweile quasi die Kunden zu dir kommen und anleiten, oder, ja, bist du nur so, dass du sagst, oh, du musst ein Portfolio ausdrucken und Türklinken putzen gehen oder so?
Mache ich schon ganz lange nicht mehr. Mhm. Das ist aber jetzt nicht, das soll jetzt nicht überheblich sein, das heißt, wir haben genauso Phasen bei uns, wo du da dann auf einmal denkst, bist narrisch, haben es uns alle vergessen, oder das Telefon läutet nicht, also die Phasen gibt es, ja, natürlich, wo du dann wieder ein bisschen an der Nase nehmen musst und sagst, so, jetzt muss ich wieder ein bisschen an mir arbeiten, frei arbeiten, mhm, das ist was mir immer sehr stark hilft, dass man sagt, den Kopf frei kriegen, wirklich derjenige sein, der sagt, und jetzt ist das Bild fertig, weil ich sage, das Bild ist fertig, mhm, Ausstellungen machen, verschiedene Reisen. Also das hilft mir. Ich war aber jetzt lang nicht mehr, dass ich ganz offensiv zum Telefonhörer greife, mhm, dort anrufe, ob ich mich vorstellen kann. Mhm. Das heißt, wir sind schon relativ lang im Geschäft, mhm, und du lernst immer wieder wen kennen. Du hast einen Job, den sieht wer, oder du bist auf einer Veranstaltung, wo du wen triffst und kennenlernst, mhm, und du so ins Gespräch kommst. Und das sind eigentlich meine Anknüpfungspunkte, wie ich zu neuen Kunden komme. Ja. Das heißt, entweder über freie Projekte, wo wir uns präsentieren und Leute, die das sehen, oder über Jobs, die wir gemacht haben und die auch wiederum wer sieht, mhm, und praktisch dort diese Anfragen einkommen. Cool. Aber ich mache schon hin und wieder, wo ich mit meinem Portfolio wohin gehe. Mhm. Das heißt aber, da schaue ich eher, dass ich im Ausland bin, mhm, und dort mich praktisch mit meinem Portfolio präsentiere.
Cool.
Also die Zeit, da muss man realistisch sein und sage, okay, ich mache jetzt den großen internationalen Durchbruch und ich gehe jetzt nach New York oder London oder sonst irgendwo hin. Das ist nicht der Fall, aber wir haben so viele coole Kunden und so viele klasse Kontakte, dass wir die das ermöglichen zu reisen, mhm, oder wohin zu fahren, und das finde ich cool, und über diese Dinge vielleicht den ein oder anderen internationalen Kunden zu bekommen, der praktisch dann an österreichischen Fotografen bucht. Ja. Und ich genieße die Stadt, ich bin gerne in Salzburg, ich, ja, bin gerne in Österreich, wir haben ein richtig cooles Land und wir sind so viel unterwegs, dass ich das auch genieße, wenn wir dann daheim sind, und wir haben über den Job mit dem Mozart 1,5, 2 Jahre jede Woche im Flieger verbracht. Und ich bin dann schon auch drauf gekommen, dass es das nicht unbedingt ist. Mhm. Es ist eine coole Zeit gewesen. Ich würde nicht nein sagen, wenn ich so einen Job wiederkriege. Mhm. Aber diese Fashion-Fotografen, die wirklich jede Woche unterwegs sind und ein sehr, sehr guter Freund, der sich in dem Bereich bewegt und der hat meinen allerhöchsten Respekt und ich bewundere den, wo der ständig unterwegs ist und ich weiß, was das heißt. Und die Leute, die nicht wissen, worum es geht, die sagen, wow, der cooles Leben, das muss man zuerst einmal,
genau.
Das muss man zuerst einmal machen.
Ja. Von einem Hotel ins nächste.
Und permanent, von einem Land ins andere. Ja. Und ja, es ist ganz was Eigens. Ja. Aber ich bin recht zufrieden, so wie es bei uns ist.
Sehr cool. Jetzt haben wir uns ja auf der Standout in Wien kennengelernt und ja. Du hast ja auch jetzt im Gespräch eigentlich immer über positive Sachen geredet. Ist irgendwann so, dass auch, oder es war ja bei dir auch so, dass auch mit viel geworden ist. Was machst du, dass du jetzt zu dem, wahrscheinlich ist er Druck, Studie erhalten, Jobs bringen, schauen, dass nicht mehr das Ganze rennt. Was machst du, dass dem quasi entgegenwirkst, dass du in Burnout oder ähnlichen Wahnsinn reinfällst?
Wenn du in dem Radl drinnen bist, ist es relativ schwierig. Mhm. Das heißt, also, wie das damals war, vor ein paar Jahren, wo es alles ein bisschen zu viel geworden ist, da habe ich mir einfach geschworen, es nie mehr so weit kommen zu lassen. Ich war dann in Sibirien und war total fasziniert von dem Land, von der Weite, von den Leuten, die dort sind und auch von den fotografischen Möglichkeiten, das du hast. Das war wieder so wie früher, wo ich einfach in der Früh aufgestanden bin, meine Kamera geschnappt habe und ich bin losgezogen. Und ich habe aber nicht gewusst, was ich mache, aber einfach nur Dinge zu sehen und die dann zu fotografieren. Und das ist in unserem Job schon, es kommt ja schon ein bisschen abhanden, weil du immer im Auftrag fotografierst. Agenturen, Kunden, Sujets, die da vorliegen. Das heißt, du arbeitest ja was nach. Das heißt, du bist beauftragt, etwas herzustellen, wo der Kunde oder der Kreative hinter dir, neben dir steht und sagt, na bitte so oder so. Mhm. Das heißt, ich bringe mich natürlich als Fotograf da ein, darum kommen sie auch zu uns, weil sie unser Arbeiten schätzen und sagen, okay, haben wir an alles gedacht oder was könnte man noch cooler oder noch besser machen. Das heißt, es ist immer ein klasse Arbeiten, aber dieses freie Arbeiten, man sagt so, danke und das war's, jetzt bin ich fertig oder so fange ich an oder das ist es, aus. Und das wird natürlich, wenn es dir gut geht, wieder immer weniger. Das heißt, du arbeitest und arbeitest und arbeitest und dann geht es dir gut, mehr oder weniger, je nachdem, wie viel Stress du hast.
Ja.
Aber bei mir ist es halt schon so, dass man, glaube ich, ganz bewusst dann sich zurückhalten müsste und sagen, so aus. Und das mache ich nicht. Nein sagen fällt mir relativ schwer, aber auch das gibt es, dass ich sage, ich muss nicht mehr alles machen. Mhm. Also nicht mehr alles, dass ich sage, okay, ich muss jeden Job annehmen. Nicht, weil wir es nicht brauchen. Also ich finde, dass, wie will ich sagen, ich mache, es gibt da kleine Jobs, wo ich sage, wo es jetzt nicht nur ums Geld geht, sondern auch, wo es einfach um die Freude vom Fotografieren oder um das coole Projekt geht. Aber ich denke mir, es gibt gewisse Dinge, da gibt es junge Kollegen oder die das gut machen und wo ich sage, okay, ich muss jetzt nicht jeden Samstag und jeden Sonntag auch noch arbeiten. Ja. Das meine ich damit.
Ja.
Also man muss sich ein bisschen auf Freiheit, ein bisschen auf Freizeit nehmen, dass der Kopf wieder frei wird. Mhm. Und das bringt dann auch was. Und sagst, ich merke das jetzt, wir haben jetzt wirklich 4, 5 ganz knackige Wochen hinter uns mit ganz wenig Freizeit und irgendwann bist du einmal leer.
Ja.
Das heißt, du bist komplett ausbrennt und du sollst aber kreativ auch noch sein. Und da brauchst du einfach wieder diese Tage, wo du ein bisschen abschaltest, praktisch wieder die Akkus auftankst, dass du einfach wieder kreativ werden kannst und wieder ein bisschen aus dem Bauch arbeiten kannst. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir das so zu Herzen genommen habe, dass ich sage, so, und ich nehme mir jedes Jahr meine Auszeit.
Das Hamsterrad.
Genau, du bist schon wieder in dem Hamsterradl drinnen, ja. Wo ich einfach dann oft spüre, boah, ich bin richtig kaputt. Aber was ich nächstes Jahr sicher machen werde, wäre wieder nach Sibirien fahren. Mhm. Und das sind so meine Auszeiten, die ich mir dann nehme. Und da werde ich dann 2-3 Wochen, eher 3 Wochen dort in dem Land unterwegs sein, mit einer kleinen Kameraausrüstung. Und das gibt mir total viel. Und das ist dann auch wieder so ein eigenes Projekt von mir, wo ich Ausstellungen machen möchte und wo ich in erster Linie schwarz-weiß fotografiere. Mhm. Und ja, da kriege ich meinen Kopf frei. Oder eben auch mit freien Arbeiten. Das heißt also, wir haben jetzt und mit wir sage ich ein Freund, der kreativer ist, Agentur hat und aber nebenbei sich stark im künstlerischen Bereich betätigt, der Installationen macht. Mhm. Wir haben anlässlich der Salzburger Landesausstellung Salzburg 2016 zum Thema Grenzen in der Leica Galerie eine Ausstellung gehabt, die dann so erfolgreich war, dass wir auf der Fotokina in der Leica Galerie in der Halle 1 mhm. ausgestellt haben. Und ja, das ist dann schon spannend. Sagst du, hast da eine gemeinsame Idee, die es dann verwirklichst, umsetzt, wo was Spektakuläres rauskommt und das kommt dann an, das ist schon sehr befriedigend.
Ja, da kann man es ja auf niemand anderen schieben, weil das ist halt alles sein eigenes Ding. So wie es da ist.
Genau, so wie es ist. Genau. So wie es ist und das ist einfach das, du hast eine Idee und versuchst dann das praktisch umzusetzen mhm. und zu verwirklichen. Und funktioniert das auch so, wie du das gedacht hast. Ja. Und das ist für mich ein Freispülen und einen Kopf freikriegen.
Also freie Projekte, freie ganz wichtig.
Für mich ganz, ganz wichtig und ich glaube für jeden Fotografen auch ganz wichtig, weil man, wenn es jetzt auch kein Kunstprojekt ist, sondern einfach ein freies Arbeiten, du kannst dort Dinge probieren, die du während deinem Job meiner Meinung nach nicht machen darfst. Mhm. Weil wenn ich einen Job habe, bin ich in der Verantwortung dem Kunden gegenüber, dass er das kriegt, was er sich erwartet. Und wenn ich da Experimente mache, die ich vorher noch nie gemacht habe, die kann ich zu einem kleinen Teil machen. Wenn ich sage, okay, ich hab die Pflicht erfüllt, dann kann ich beim Job nur die Kür machen. Mhm. Ich sage so, und jetzt probieren wir das. Wenn ich aber in einen Job reingehe und sage, und jetzt probieren wir das, und das haut nicht hin, dann mache ich einen Kunden nervös und ich werde es wahrscheinlich auch nach einer Zeit werden. Also ich brauche die Sicherheit, dass das, was ich mache, Hand und Fuß hat. Mhm. Und das kannst du nur beim freien Arbeiten erlernen, weil du dort Fehler machst und aus den Fehlern musst lernen. Und oft kommen aus Fehlern die genialsten Dinge raus, was ich auch bei Jobs oft mache, dass ich sage, okay, und ich schalte wirklich ganz bewusst Lampen ein und aus und dazu, weil plötzlich Lichteffekte entstehen, die du so gar nie machen würdest. Mhm. Und also das sind schon Dinge, die ich bei Jobs auch mache, aber freies Arbeiten ist ganz wichtig und das hat mir damals der Horst gesagt bei so Seminaren. Er sagt, du, es ist viel wichtiger, du machst jeden Tag einen Film, du kriegst die Erfahrung und du probierst, du machst deine Fehler und du misst dich mit anderen Kollegen bei Wettbewerben. Hm. Das war ein Ratschlag, den ich angenommen habe und ja, und das muss man einfach auch die jungen Kollegen sagen, die zum Teil sehr ungeduldig sind. Die richtig guten, die für mich richtig guten Kollegen, die sind Mitte 60, 70, Mitte 70, 80, das sind die alten Hosen, denen du nichts mehr vormachst, ja. Die einfach unfassbar geile Jobs noch kriegen, die für Magazine fotografieren, aber die brauchen kein mehr was beweisen mhm. und die finde ich einfach cool und ich finde das total spannend in unserem Beruf, also ich habe nicht vor, dass ich jetzt mit 60 oder 65 in Pension gehe, ich werde vielleicht das eine oder andere nicht mehr fotografieren, weil ich sage, das habe ich jetzt 40 Jahre lang gemacht, ja. Ich muss nicht mehr alles machen. Aber ich werde mit 70, sofern es mir gut geht, genauso noch fotografieren und vielleicht Ausstellungen machen. Mhm. Aber wenn ich mir an Lindberg anschaue, der unglaubliche Dinge fotografiert, Mörderausstellungen hat, wenn ich mir an Helmut Newton anschaue, der bis kurz vor seinem Tod sensationell fotografiert hat, Albert Watson, der einer meiner Vorbilder ist, so ein alter amerikanischer Haudegen, der ist, glaube ich, auch Mitte 70, der geht auf die 80, glaube ich, auch zu. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, was der macht Fashion, der macht People, der tut Tiere fotografieren, der macht unfassbare Landschaftsfotografie. Und das sind für mich Fotografen. Und dadurch, also nicht dadurch, sondern ich mache es eben auch so, weil mir einfach der Beruf so viel Spaß macht. Und ich will da in keiner Schublade sein. Ich will, wenn ich unterwegs bin, geile Landschaftsaufnahmen machen. Und wenn ich mit Köche unterwegs bin, dann will ich lässige Food-Fotografie und klasse Reportagen machen. Und wenn ich einen Schauspieler im Studio habe, dann will ich, dass der rausgeht und sagt, listenarisch, sind aber richtig geile Porträts geworden. Und ich glaube einfach, das ist einfach unser Job.
Ja.
Und diese Spezialisierung in gewissen Bereichen sind natürlich perfekt. Und auch für die Industrie und für viele Kunden. Man sagt, okay, der und der macht nur das, dadurch muss er gut sein. Mhm. Was ja in vielen Fällen stimmt, aber in meinem Fall ist es nicht so. Ich fotografiere vieles gern.
Das ist cool. Wenn die Leute das viele sehen wollen, wo sollen sie am besten hinschauen?
Ja, auf die Homepage.
Homepage? Ist bei euch eigentlich Social Media auch ein Thema?
Ja, aber noch stiefmütterlich. Das heißt, es ist, seitdem mein Sohn und meine Schwiegertochter im Unternehmen sind, die sich jetzt um das kümmern, schaut das schon viel, viel besser aus. Ich habe das also wirklich vernachlässigt. Aber das ist ein großes Thema, an dem wir in den nächsten Monaten arbeiten werden. Das heißt, wir werden mit Sicherheit viel, viel aktiver werden. Mhm. Instagram und. Aber das ist noch nicht so, wie es sein sollte. Das heißt, also da haben wir noch ganz großen Nachholbedarf. Da weiß ich, da sind wir noch ganz weit hinten. Aber das ist ein Thema, das wir intern kennen und uns aber da auf einen Weg machen, der, glaube ich, in über kurz oder lang sicherlich auch für uns dann zufriedenstellend sein wird. Das
ist natürlich nur cooler, wenn die Zuhörer da jetzt dann raufschauen, weil ich verlinke es natürlich, dann kennen sie ja quasi den Wachstumsprozess
mit. Genau, also es ist jetzt so, das ist jetzt, da gibt es sicher ganz, ganz viele Kollegen, die wahrscheinlich viel weniger unterwegs sind und weniger fotografieren, die wesentlich mehr Followers haben, die viel aktiver sind. Das liegt aber einfach an uns selber. Mhm. Es ist lang an mir gelegen, weil ich praktisch mit dem Medium das vielleicht nicht so ernst genommen habe, weil ich auch nicht so groß geworden bin damit. Wir sind einfach eine andere Generation und ich habe aber jetzt schon gesehen, was sich da alles abspielt, was da möglich ist und das aber ein Bereich ist, wo ich ganz genau weiß, da bin ich nicht gut genug, das so zu bedienen, dass es den Ansprüchen entspricht, wo ich hin will. Da gibt es junge Leute bei mir im Unternehmen, die das besser kennen. Mhm. Und dadurch muss man es auch weitergeben. Und wir werden das mit Sicherheit, oder die werden das mit Sicherheit super hinkriegen. Und ja, von der Seite her haben wir da genauso noch ordentliches Potenzial.
Genau,
das ist steigern.
Nicht Nachholbedarf, sondern Potenzial. Richtig. Sehr cool. Gut, Helge, dann sage ich danke für die Zeit, danke für die Ausführungen. Die Links sind dann natürlich in die Shownotes und da können die Leute dann schauen.
Cool.
Was?
Danke fürs Gespräch, hat Spaß gemacht. Die Zeit ist extrem schnell vergangen. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt geredet?
Also laut Aufnahmegerät, und wir sind noch immer drauf, ist circa eine Stunde und wenn wir es wieder weggeschnitten werden, eine Stunde 10 Minuten.
Okay. Ich hoffe, es ist so kurzweilig für den, der zuhört, Für mich ist es extrem schnell vergangen und es hat echt Spaß gemacht. Und ja, vielleicht holt sich der eine oder andere was außer. Und wenn nicht, dann kann ich abschalten, dann brauchst du es nicht nachhören.
Das ist der Vorteil vom Podcast. Cool, dann danke nochmal.
Gerne.
Ciao.
Tschüss.